liebe Geschwister. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im ersten Vers von Surah Al-Bayyinah: Lam yakun alladhina kafaru min ahli al-kitabi wal mushrikina munfakkina hatta ta'tiyahum al-bayyinah. Diejenigen von den Leuten der Schrift und von den Götzendienern, die ungläubig sind, werden sich nicht eher lösen oder trennen, bis der klare Beweis zu ihnen kommt. Der klare Beweis ist Al-Bayyinah. Al-Bayyinah ist ein Beweis, bei dem man nicht diskutiert. Wie wenn man mit dem Auto zu schnell fährt und man wird von der Kamera geblitzt und man kriegt das Foto vorgehalten, da steht genau die Geschwindigkeit auf eine Kommastelle genau. Man kann nicht darüber debattieren. Man kann nicht sagen, man ist nicht so schnell gefahren. Al-Bayyinah ist ganz allgemein ein so deutlicher Beweis und in diesem Vers ist das der Islam. Der Islam ist hier gemeint. Und der Vers sagt, oder Allah sagt in diesem Vers, dass die Götzendiener und die Leute der Schrift, sie lösen sich nicht eher oder trennen sich nicht eher, bis der deutliche Beweis, also bis der Islam, zu ihnen kommt. Das ist die Aussage. Die Frage ist, wovon trennen sie sich? Wovon lösen sie sich? Munfakina ist nicht einfach nur trennen oder lösen, so wird es übersetzt. Das ist trennen auf eine schwierige oder auch schmerzhafte Art und Weise. Man sagt zum Beispiel im Arabischen, infakul adam ist, wenn das Schultergelenk ausgekugelt ist. Ja, wenn man so eine komische Bewegung macht und das Gelenk, so diese zwei Knochen, die im Gelenk verbunden sind, werden auseinandergetrennt. Das ist sehr schwer und sehr schmerzhaft. Das geht nur gegen einen Widerstand. Das ist Munfakina. Also die Leute der Schrift und die Christen, die Götzendiener, sie trennen sich von etwas, sie lösen sich von etwas, als der Islam zu ihnen gekommen ist. Aber von was? Es gibt dafür zwei Erklärungen. Die eine ist, sie haben sich von ihrem alten Lebensweg getrennt. Das sind zum Teil Religionen und Kulturen, die sind tausende von Jahren alt. Die Perser hatten eine Religion, ich weiß nicht, 1000, 2000 Jahre alt haben sie schon Feuer angebetet. Und jetzt kommt der Islam und sie sollen ihre alte Religion verlassen. Und das ist schwer. Wenn du eine Tradition pflegst, die so lang ist, es ist unglaublich schwer, sich davon zu trennen. Für einen selber und auch, weil man komisch in der Gesellschaft angesehen ist. Was werden die Leute denken? Plötzlich kommst du mit einer neuen Religion um die Ecke, ist das komisch für die Leute. Und deswegen ist es unglaublich schwer. Deswegen beschreibt Allah das mit diesem Wort Munfakina. Es ist eine sehr schwere und schmerzhafte Trennung von ihrem alten Lebensweg, ihrer alten Religion, ihrer alten Kultur. Es ist nicht leicht, sich davon zu trennen. Die zweite Erklärung dafür ist, sie trennen sich innerhalb der Gesellschaft. Welche von ihnen haben den Islam angenommen und plötzlich war es innerhalb der Gesellschaft, gab es so Konflikte. Vorher war man immer so, ja, man hat einfach zusammengehangen und so. Und plötzlich haben einige den Islam angenommen und jetzt gab es innerhalb der Gesellschaft eine Trennung. Und die ist nicht so leicht. Vorher war alles immer easy going, aber jetzt hat man urplötzlich Leute, sie hassen einen, sie reden schlecht über einen. Innerhalb der Gesellschaft einfach nur, weil man diesen neuen Weg, diesen Islam angenommen hat. Das ist die zweite Bedeutung. Der alte Lebensweg oder halt innerhalb der Gesellschaft trennt man sich und das ist schwer. Es ist immer mit Schmerzen verbunden, wenn man so einen Weg geht. Aber wie komme ich überhaupt auf dieses Thema? Diese schmerzhafte Trennung von einem alten Lebensweg, einer alten Kultur oder innerhalb einer Gesellschaft. Ich bin tatsächlich durch die vergangenen Tage darauf gekommen. Es ist jetzt wenige Tage her, da hatten wir Eid. Eid al-Adha. Das Ende der Hajj. Und die Hajj selber ist eigentlich eine Erinnerung an Ibrahim. In der Hajj selber geht es eigentlich in jedem Ritual um Ibrahim. Das Umrunden der Kaaba, die Kaaba ist das Haus, was er gebaut hat. Das Laufen zwischen diesen beiden Hügeln erinnert an seine Frau. Das Steinigen der Säulen, alles. Alles in diesem Fall erinnert quasi an Ibrahim, natürlich auch das Opfer, was am Ende der Hajj erbracht wird. Die größte und anstrengendste Säule, die Hajj, erinnert an Ibrahim. Und sie ist auch mit der größten Belohnung verbunden. Wenn man die Hajj vollzogen hat und sie wurde angenommen, kehrt man zurück nach Hause wie neu geboren. Und Ibrahim ist der einzige Prophet im Koran, der als unser Vater bezeichnet wird. Millata abikum Ibrahim. Wir sind die Religion von eurem Vater Ibrahim. Kein anderer Prophet wird als unser Vater bezeichnet. Ibrahim ist tatsächlich der Einzige. Wir haben so viele große Propheten, Nuh, Isa, Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, nicht mal er wird als unser Vater bezeichnet. Der Vater ist Ibrahim. Wenn er unser Vater ist, dann haben wir auch eine besondere Identifikation mit ihm und auch mit seinem Lebensweg, mit seiner Geschichte, mit dem, was er mitgemacht hat. Wenn er ein Vater ist, dann ist er doch auch unser Vorbild. Aber was macht jetzt Ibrahim so besonders? Seine Reise beginnt damit, dass er in seiner Gesellschaft
als Einziger, ganz alleine, mit 16 Jahren, alles in Frage stellt, was diese Gesellschaft an Werten hochgehalten hat. Nicht nur innerhalb der Gesellschaft, sondern auch in seinem eigenen Elternhaus. Alleine, ganz alleine in seiner ganzen Gesellschaft. Und das ist hart. Das ist nicht leicht. Ich erinnere mich, als ich Muslim geworden bin, vor 26 Jahren. Ich habe auch in seinem kleinen Dorf gelebt. Da haben wahrscheinlich mehr Menschen gelebt, als zur Zeit von Ibrahim in seinem Dorf. Es waren so 18.000 Einwohner. Aber ich war der einzige deutsche Konvertit. Und es war komisch. Es ist unglaublich schwer, so komplett gegen den ganzen Strom zu schwimmen. Die Eltern haben einen komisch angeguckt. In der Schule war das damals eine verrückte Geschichte. Wie, Marcel ist Muslim geworden? Hä? Alles, aber doch nicht Muslim. Muslim ausgerechnet. Islam hatte sowieso schon dieses schlechte Image. So, was ist Islam? Also diese Araberreligion von, ja, die Leute in der Wüste, die machen das halt. Ne? Die haben sich lustig gemacht früher darüber. So, wenn sie haben diesen arabischen Slang nachgemacht, so Challa Machalla und was sie alle gemacht haben. Das war einfach nur, Islam war, niemand hat das ernst genommen. Und jetzt nimmst du diese Religion an? Ernsthaft jetzt? Das ist schwer. Gegen den ganzen Strom zu schwimmen, ist unglaublich schwer. Als ich das meinen Eltern sagen musste, Untergang. Mir konnte ja nichts passieren, aber ich wusste, ich stehe meinem Vater und meiner Mutter gegenüber und die werden mich so mit einer völlig irren Idee anschauen. Das war nicht leicht. Mein Vater meinte damals einfach nur, Moslems sind doch alles Terroristen. Das war einfach so ein Statement. Und ich wusste, dass sowas kommt. Das macht es immer schwer. Das geht einmal heute manchmal so den Jugendlichen, wenn sie zur Religion zurückkehren. Sie sind aufgewachsen am Elternhaus, die hatten nicht viel mit der Religion zu tun und urplötzlich geht man zum Freitagsgebet. Das einzige Gebet in der Woche, ein Freitagsgebet. Oh, bist du jetzt Scheich geworden? Scheich geworden jetzt? Ganz viele Jugendliche können davon ein Lied singen. Für mich selber, als ich diese Religion angenommen habe und zum ersten Mal in die Moschee gegangen bin, war das ein so komisches Gefühl. Ich habe damals sogar also einen sozusagen islamischen Namen verpasst bekommen. Einfach nur deswegen, weil man mich nach meinem Namen gefragt habe. Ich habe gesagt Marcel, aber das war alles so komisch für mich. Ich habe das deswegen so leise und eingeschüchtert gesagt, weil das alles fremd war. Und sie haben irgendeinen arabischen Namen daraus verstanden. Nur aufgrund dieser Situation. Einfach weil es fremd war. Das ist Infakul Adam. Von dem, was du gewohnt bist, was du dein ganzes Leben lang kennst, trennst du dich auf einmal. Du wirfst das alles über den Haufen. Du schlägst einen ganz anderen Weg ein. Das ist so diese schmerzhafte und schwierige Trennung. Wie wenn man zwei Gelenke voneinander trennt. Das ist Infakul Adam. Und das ist nicht nur bei einer fremden Religion so. Im ganzen Alltag. Wenn ich mich jetzt hier so umschaue, dann haben wir alle so mehr oder weniger eine hier akzeptable Mode. Ja, man trägt Jeanshose, T-Shirt, so wie man halt im Sommer herumläuft. Aber keiner von euch käme auf die Idee, in einem rosa Hasenkostüm rumzulaufen. Nicht, weil das halal oder haram ist. Man kann ja die ganze Aura bedecken, darum geht es ja gar nicht. Aber niemand macht das, weil es komisch angesehen ist. Deswegen haben wir alle Frisuren, die akzeptabel sind. Wir tragen Klamotten, die akzeptabel sind. Das ist normal. Weil man dieses Gefühl nicht mag, zu einer Gruppe zu gehören, die so schräg angeschaut wird. Das ist einfach ein seltsames Gefühl. Ich kenne einen guten Freund von mir, war sehr wohlhabend. Reich weiß ich nicht, aber ein sehr, sehr wohlhabender Geschäftsmann. Er hat ein Geschäft, das lief super. Und er hatte drei Söhne. Er hat innerhalb kürzester Zeit alle drei Söhne verheiratet. Nach der Hochzeit seines dritten Sohnes war er pleite. Ich habe gefragt, was ist passiert? Sehr guter Freund, der steht mir nah. Was passiert? Er sagte, bei uns ist das so, wenn ich meine Söhne verheirate, muss ich in einem 5-Sterne-Hotel ein Bankett mieten für 800 Leute. Dreimal hintereinander. Und das war das erste Mal, er sagte, danach musste ich das erste Mal zu meinem Vermieter gehen und ihn bitten, dass er mir ein bisschen Zeit für die Miete gibt. Der konnte seine Miete nicht mehr bezahlen, ein wohlhabender Mann. Ich habe ihn gefragt, warum machst du denn das? Mach das doch einfach nicht. Du hast drei Söhne, die wollen heiraten, mach doch nicht im 5-Sterne-Hotel. Weißt du, was er sagte? Er sagte, bei uns in der Kultur ist das nicht akzeptabel. Ich muss das machen, ich will das auch nicht, ich halte das für Quatsch, aber was sollen denn die Leute sagen? Warum tragen wir diese Sachen hier alle? Was sollen denn die Leute sagen, wenn wir anders rumlaufen? Unsere Frisuren, die Art und Weise, wie wir reden. Was sollen denn die Leute sagen? Es ist eine der stärksten Kräfte überhaupt, die auf einen Menschen wirkt. Was sollen denn die Leute sagen? Was sollen denn die Leute sagen? Und was passiert, wenn du etwas machst, worüber die Leute komisch denken? Du stellst alle diese Werte in Frage. Du sagst, nein, ich bin davon nicht überzeugt, ich gehe meinen eigenen Weg. Es passiert mit dir genau das Gleiche, was mit Ibrahim passiert. Was mit Ibrahim passiert? Ibrahim wurde ins Feuer geworfen. Und dasselbe passiert mit jedem Menschen heute, zu jeder Zeit, in jeder Gesellschaft. Ich weiß, heute macht man hier das Feuer nicht in dem Sinne, dass man Holz sammelt und man zündet das an und wirft euch rein. Okay. Alhamdulillah, dass man das nicht mit uns macht. Aber es gibt eine andere Art von Feuer, in die man hineingeworfen wird. Das Feuer der öffentlichen Meinung. Der Meinung der anderen Leute. Und das kann genauso schlimm brennen wie ein richtiges Feuer. Habt ihr es mitbekommen, während der Fußball-Weltmeisterschaft? Da sollte ein Spiel stattfinden in München. Und man hatte überlegt, das Stadion in Regenbogenfarben anzustrahlen. Regenbogenfarben, ihr wisst ja, ne? Regenbogenfarben heute ist ganz modern. Mann mit Mann, Frau mit Frau und Mann mit Ziege, ist alles egal, solange es dir gefällt. Ist ja heute so modern, dafür stehen ja die Regenbogen. Jetzt hat die UEFA gesagt, nein, dürft ihr nicht machen. Und was für ein Aufschrei im ganzen Land. Die UEFA hat das ja nur aus politischen Gründen gemacht. Aber ihr wisst jetzt, was für ein Druck auf einen Menschen wirkt, wenn er sagt, nein, ich halte da nichts von. Ich finde diesen Regenbogen Unsinn, ich halte nichts davon. Ich halte das für moralisch verwerflich. Das kannst du gerne tun, aber du erlebst das Feuer der öffentlichen Meinung. Im selben Augenblick. Was für ein Drama heute. Und all diese Sachen, die bezeichnet oder kann man wie in Fakul Adam, wie wenn man zwei Gelenke schmerzhaft voneinander trennt. Wenn du all die Werte, alles was in der Gesellschaft hochgehalten wird, plötzlich in Frage stellst und dich davon trennt. Das ist unglaublich schwer. Das ist unglaublich schwer. Noch schwerer ist das, wenn du dazu aufgefordert wirst, eine Sache zu tun, die du selber vielleicht in Frage stellst. Ibrahim war in der Position, er hat Götzendienst abgelehnt. Aber er war davon auch überzeugt, dass es falsch ist. Vom tiefsten Herzen, das macht es ein bisschen leichter. Aber was, wenn man von dir eine Sache verlangt, bei der du selbst im Herzen denkst, was ist das für eine Sache? Da stand Ibrahim als nächstes bevor, wo Allah ihm in einem Traum offenbart, dass er seinen Sohn opfert. Götzendienst ist eine Sache, die sagt man halt, okay, lehne ich ab, halte ich für falsch. Aber seinen Sohn opfern? Seinen Sohn opfern? Das ist eine Sache, die würde man unter allen Werten und Moralvorstellungen auf der gesamten Welt als falsch ansehen. Unmöglich, dass man das nicht tut. Unmöglich. Aber Ibrahim sucht keinen Ausweg. Er sucht keine Ausrede. Die Sache ist halt so, man könnte 100.000 Ausreden für so eine Situation finden. Ja Allah, das bricht mir das Herz. Er ist mein einziger Sohn. Ich kann doch nicht einfach. Das kann doch nicht wirklich so gemeint sein. 1.000 Ausreden kann man nur für diese eine Sache finden. Er macht nichts davon. Die Sache ist dann so, wie sie ist. Das denke ich heute manchmal. Wenn wir uns eine Frage stellen, oder manchmal auch, wenn ich Fragen bekomme. Ich beantworte zwar eigentlich sowieso keine Fragen, aber manchmal höre ich schon an den Fragen, die ich bekomme, dass jemand versucht, eine bestimmte Sache zu umgehen. Jemand hat mich mal gefragt, ob Pokerspielen erlaubt ist. Pokerspielen ist eigentlich ein sehr bekanntes Glücksspiel. Aber er hat nicht einfach gefragt, ist Pokerspielen erlaubt? Er fragte, ist Pokerspielen erlaubt? Aber beim Pokern kommt es auch darauf an, dass man richtig berechnet. Und wenn man die Chancen gut ausspielt und wenn man da und darauf achtet, dann ist es kein Glücksspiel mehr. Und er gibt eine lange Erklärung. Die Erklärung ist nur dafür da, um eine bestimmte Antwort von dir herauszuziehen. Er möchte nicht wissen, ob das erlaubt ist oder verboten. Er sucht einen Weg, um das Ganze zu umgehen. Es ist die Art der Fragestellung. Dasselbe bei anderen bekannten Themen wie Hauskauf mit Zinsen oder was auch immer. Die Frage wird so formuliert, nicht, dass man eine Antwort möchte, sondern man sucht einen Ausweg. Eine Sache, die unbequem ist, aber man sucht irgendwie einen Weg drumherum. Ibrahim hätte 1.000 Ausreden finden können. 1.000. Er sucht keine einzige. Er nimmt das einfach an. Und das Schönste an dieser Geschichte zwischen Ibrahim und Ismail, gerade in dieser einen Situation, war, dass sehr deutlich zeigt, was diese beiden für eine Beziehung hatten. Als Allah Ibrahim offenbart, dass er seinen Sohn opfert, geht er zu seinem Sohn hin und fragt ihn nach seiner Meinung. Er fragt ihn nach seiner Meinung. Ich habe das im Traum gesehen, Ismail, was hältst du davon? Wie eng müssen Ibrahim und Ismail, wie eng müssen sie gewesen sein, dass er mit ihm so einfach über so etwas sprechen kann? Wenn sie darüber sprechen können, sie können über alles reden. Die beiden können über alles reden. Ibrahim und Ismail, sie müssen so gewesen sein. Und er fragt ihn, Ismail, was ist deine Meinung dazu? Und Ismail antwortet ihm, if'al ma tu'mar, mach das, was dir befohlen ist. Satajiduni insha'allahu minas sabirin. Insha'Allah wirst du sehen, dass ich Geduld habe. Er redet mit ihm selbst über eine solche Sache. Es zeigt uns, dass Allah dich manchmal bei einer Sache prüft, die du am meisten in deinem Leben liebst. Ismail zählte mit Sicherheit zu einer von den Dingen, die Ibrahim am meisten geliebt hat. Hier in dieser Welt. Das ist eine normale Liebe, die jeder Mensch empfindet. Prophet, nicht Prophet, spielt keine Rolle. Mit Sicherheit sein einziger Sohn zählte zu den Dingen, die er hier auf dieser Welt am meisten geliebt hat. Und der Mensch soll sich darauf vorbereiten, dass Allah ihn vielleicht genau damit prüft. Das muss nicht unbedingt der Sohn sein auf diese Art und Weise. Bei meinen Kindern, wisst ihr, was das wäre? Das wäre ein Videospiel, was morgen nicht mehr funktioniert. Das könnte die höchste Prüfung überhaupt sein. Aber eine Sache, die du liebst, eine Sache, die du liebst. Vielleicht das Videospiel und die Zeit für das Gebet kommt. Eine Sache, an die du hängst. Ich sage nicht, mir geht es gar nicht um das Videospiel an sich, aber es zu verlassen, aufzugeben, jetzt für die Zeit des Gebets, ist manchmal nicht so leicht. Das kann alles Mögliche sein, aber Allah nimmt sich eine Sache heraus, wenn er dich prüfen will. Bereite dich darauf vor, dass er eine Sache nimmt, die du liebst. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. An dieser Geschichte zwischen Ibrahim und Ismail gibt es eine Sache ganz besonders, die ich so als Lehre daraus mitnehme. Was einen dieser Moment, diese Tat von Ibrahim mit Ismail lehrt. Wir kennen die Geschichte heute. Ibrahim und Ismail. Ibrahim wird aufgefordert, Ismail zu opfern. Und wir wissen, wie das Ganze ausgeht. Er nimmt ihn und er setzt das Messer an und im letzten Moment rettet Allah ihn und gibt ihm dafür ein Tier als Alternative. Wir kennen das heute. Wir haben es in der Sonntagsschule gehört, wir haben es im Koran gelesen. Wir kennen den Ausgang von der Geschichte. Aber Ibrahim und Ismail kannten diesen Ausgang nicht vorher. Sie wussten das nicht. Keiner von denen wusste, wie das Ganze ausgeht und dass am Ende vielleicht ein Tier als Alternative kommt. Für ihn war es einfach nur irgendwann ein Tag, wo er seinen Sohn nicht mehr sieht. Das war alles. Eine Aufforderung von Allah im Traum. Und Ibrahim wusste, okay, jetzt kommt irgendwann ein Tag, wo ich mit Ismail rausgehe und ich komme ohne ihn wieder zurück. Er wusste ja nicht, was passiert. Und für Ismail war es einfach nur ein Tag, wo er wusste, an diesem Tag werde ich diese Welt verlassen. Das war das für sie in diesem Augenblick. Und das ist hart. Selbst für einen Propheten. Man muss nicht denken, dass Offenbarung und Engel und die Leute, die Propheten sehen ja alles Mögliche vom Verborgenen, das ist leichter für sie. Der Prophet Muhammad hat bitterlich geweint, als er seinen Sohn verloren hat. Das ist nicht leicht. Und der Sohn von Muhammad war einfach auf natürliche Art und Weise gestorben. Wie muss es einem erst das Herz brechen, wenn du aufgefordert wirst, deinen eigenen Sohn zu opfern? Und du weißt, das steht dir bevor. Du hast jetzt keine Alternative. Allah hat dir das Ganze befohlen. Ich habe mir vorgestellt, wie Ibrahim und Ismail, die diese enge Bindung hatten, die ja über alles reden konnten, die sich sehr nahe standen. Ich habe mir vorgestellt, wie sie ihre letzten Momente verbracht haben. Wie waren die letzten Momente? Wie war die Nacht davor? Die Nacht vor dem Tag, wo Ibrahim wusste, ich nehme morgen Ismail und ich gehe mit ihm. Wie haben die beiden diese Nacht verbracht? Er wusste, morgen gehe ich los und ich muss Ismail opfern. Worüber haben sie geredet? Wie haben sie diese Nacht verbracht? Ich glaube nicht, dass die beiden viel geschlafen haben. Was haben sie gemacht? Haben sie Dhikr gemacht vielleicht? Zusammen gebetet? Dua, dass Allah ihnen Standhaftigkeit gibt? Vielleicht miteinander auch geredet, untereinander. So letzte Worte als Vater für den Sohn, der jetzt die Welt verlässt. Oder umgekehrt auch von Ismail gegenüber seinem Vater. Vielleicht haben sie sich umarmt, Tränen vergossen. Einer hat vielleicht den anderen darum gebeten, dass er ihm verzeiht, falls er ihm irgendwas getan hat. Ismail gegenüber Ibrahim oder umgekehrt. Wie haben sie an diesem Tag Fajr gebetet? Ich weiß nicht, ob sie Fajr gebetet haben oder irgendeine Form von Morgengebet, werden sie mit Sicherheit gehabt haben. Wie haben sie das erlebt zusammen? Ibrahim und Ismail, an diesem einen Tag, wo es vorbei ist, wo er seinen Sohn opfert. Mit wie viel Khushu' werden sie das gemacht haben? Im Gebet waren sie mit Sicherheit nicht mit etwas anderem beschäftigt. Und nach dem Gebet gehen sie irgendwann los. In Saudi-Arabien gibt es heute noch so eine Markierung, wo man sagt, dass das die Stelle war, wo Ibrahim Ismail opfern sollte. Aber auf dem Weg dahin, worüber haben sie geredet? Oder haben sie überhaupt geredet? Hatten sie die Kraft, was zu sagen? Oder haben sie geschwiegen? Wie waren die letzten Momente? Und dann der finale Moment, wo Ibrahim Ismail nimmt. Und er legt ihn auf den Boden wie ein Opfertier und nimmt das Messer. Und setzt das Ganze schon an. Der letzte Moment, wo er das letzte Mal Ismail in die Augen schaut. Und wo er schon fest damit rechnet, danach ist alles vorbei. Und der letzte Moment vor Ismail, wo er sieht, okay, gleich ist alles vorbei und ich werde zu Allah gehen. Das waren die letzten Momente. Und erst jetzt, schickt Allah einen Engel und sagt, es ist gut. Prüfung ist bestanden, ist in Ordnung. Ist in Ordnung bis hierhin. Und wie werden die beiden diesen Moment jetzt erlebt haben? Diese Erleichterung. Nach all dem, was sie jetzt durchgemacht haben, diesen ganzen Film, den man schon vor Augen hat, wenn man sich vorstellt, man muss seinen eigenen Sohn opfern und jetzt kommt die eigene Erleichterung. Jetzt ist alles vorbei. Wir haben sie sich umarmt und gefreut und geweint oder keine Ahnung, was sie gemacht haben. Ich habe mir immer diese Momente vorgestellt, wie war das zwischen diesen beiden? Man bekommt immer so einen Abriss von der Geschichte in einigen wenigen Sätzen, aber wenn man sich das Ganze einmal live vorstellt, was muss das für ein Moment gewesen sein? Aber was lehrt dich ein solches Ereignis? Wisst ihr, was einen das lehrt? Dankbarkeit für die Geschenke Allahs. Ismail war sein einziger Sohn. Er wusste es sowieso immer zu schätzen. Aber wie wird das nach so einem Erlebnis sein? Wie wird der Ismail zu schätzen wissen nach so einem Erlebnis? Weil es jetzt nicht mehr selbstverständlich ist. Ein Geschenk von Allah weißt du zu schätzen, wenn du es nicht als Selbstverständlichkeit nimmst. Wenn du vor Augen hast, du könntest es morgen wieder verlieren. Wisst ihr, meine Mutter, die hat es immer gehasst, Essen wegzuschmeißen. Die hat das nie gemacht. Sie hat das immer aufbewahrt bis in die Nacht und bis am nächsten Tag, hat das versucht aufzuwärmen, hat vorher schon so geplant zu kochen, dass nichts davon einfach so übrig bleibt, weil sie das nicht mochte. Meine Mutter ist aufgewachsen nach dem Krieg. Sie ist 1951 geboren. Schokolade war, als sie Kind war, Luxus. Purer Luxus. Ganz selten, dass sie mal Schokolade gegessen hat, nicht wie wir heute. Deswegen mochte sie das nie. Wir sind ganz anders aufgewachsen. Für uns ist alles selbstverständlich. Wir können jeden Tag zu KFC gehen oder wo auch immer hin. Es ist alles leicht geworden. Aber wenn das nicht selbstverständlich ist, weiß man die Dinge ganz anders zu schätzen. Ein Scheich erwähnte mal in einer Khutba, das ist auch jemand, der in Afrika umherreist und Brunnen baut. Und er erzählt, er war einmal in Kenia, war das glaube ich. In Kenia haben sie einmal für ein Dorf einen Brunnen gebaut. Und jetzt war das leicht. Jeder hatte plötzlich Wasser. Ein kleines Dorf, einen Brunnen gebaut und jeder konnte jetzt einfach so Wasser bekommen. Einfach so Wasserhahn aufmachen und du hast Wasser. Und er hat eine alte Frau in dem Dorf getroffen und die hat geweint. Und er hat sie gefragt, warum sie weint. Und die alte Frau sagte, mein ganzes Leben lang mussten wir Wasser von über 10 Kilometer wegholen. 12, 13 Kilometer mussten wir laufen, um Wasser zu holen. Jeden Tag. Sonst gibt es kein Wasser. 12, 13 Kilometer in Afrika in der Hitze laufen, nur damit du Wasser hast. Aber sie sagte, von diesem Wasser, was wir von 10 Kilometer Entfernung geholt haben, haben wir jeden Tropfen genossen und geschätzt und wir waren dankbar gegenüber Allah. Jeder Tropfen, der da rauskam, wir waren dankbar gegenüber Allah. Ein Tropfen kam raus und sie sagten, Alhamdulillah für diesen Tropfen Wasser. Und sie sagte, jetzt ist es leicht geworden. Das Wasser ist hier um die Ecke und wir müssen nur den Wasserhahn aufmachen. Und ich habe Angst, dass wir nicht mehr dankbar sind gegenüber Allah und dass Allah uns irgendwann dafür zur Rechenschaft zieht. Banale Sache, oder? Und so ein bisschen Wasser. Aber denk mal an das, was für uns heute alles selbstverständlich ist. Von dem Wasser rede ich gar nicht mal. Wir duschen, als gäbe es kein Morgen. Die Sachen sind schön. Ich sage auch nicht, dass man das nicht genießen soll. Überhaupt nicht. Das ist eine Sache, dieses Alhamdulillah sind Geschenke von Allah. Das ist gar nicht das Problem. Auch nicht das Problem ist, dass man die Geschenke Allahs genießt. Überhaupt nicht. Aber für was davon sind wir ihm tatsächlich dankbar? Ist das nicht für uns alle schon selbstverständlich geworden? Wasser, Essen in Hülle und Fülle, all diese ganzen Dinge, ist das nicht alles selbstverständlich? Wann gab es zuletzt irgendeinen Moment in unserem Leben, jetzt mal ganz ernsthaft, wo wir für einen Schluck Wasser Allah gegenüber dankbar geworden sind. Aber wisst ihr, wann man das lernt? Man lernt das in dem Moment. Und einige Geschwister, allen voran in Syrien, haben das erlebt. Wenn du über Nacht alles verlierst, was für dich selbstverständlich war. Das ist der Moment, wo du das eben mal zu schätzen lernst. Möge Allah uns zu denjenigen gehören lassen, die ihm dankbar sind, bevor ein solcher Moment in ihr Leben tritt. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وأقم الصلاة.